Okay, haben wir die technischen Probleme bewältigt. Wir sind im 3. Mose, im Kapitel 23. Das ist ein ganz tolles Kapitel. Die Feste Israels, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Diese Feste waren Zeiten der Erinnerung an das, was Gott getan hat in der Geschichte. An die Treue Gottes. Sind heimgesucht worden von... Nee, es war alles ausgemacht. Also die Feste, Zeiten der Erinnerung an die Treue Gottes, aber auch Zeiten der Gemeinschaft und der Freundschaft mit Gott. Ich glaube, das soll uns daran erinnern, dass Christentum eine Beziehung mit Gott ist, eine beständige Beziehung und Erfahrung mit Gott. Nicht nur was einmal in der Woche oder einmal bei der Bekehrung, sondern beständiges Leben mit ihm. Und diese Feste haben natürlich auch prophetisch vorausgeschaut auf das, was Jesus für uns getan hat und auf das, was Jesus noch für uns tun wird in der Zukunft. Israel hatte sieben Feste, und davon drei Feste im Frühjahr, März, April. Ist auch hilfreich zu wissen, die Israeliten, wie alle antiken Völker damals, hatten einen Mondkalender, der sich nach dem Mond gerichtet hatte. Das heißt, ein Kalender, der 360 Tage hatte, statt 365, wie wir heute. Das heißt, diese Feste, die ändern sich nach unserem Kalender. Das ist nicht immer am selben Tag nach unserem Kalender, weil es einfach nicht übereinstimmt. Das heißt, es ist entweder Ende März oder Anfang April, diese drei Feste im Frühjahr. Und dann gab es ein Fest im Mai, Juni. Und dann gab es nochmal drei Feste im Herbst, September, Oktober. Diese Feste waren verpflichtend für alle Männer. Die sollten dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen und an diesen Festen teilnehmen. Eigentlich waren nur drei von den sieben verpflichtend. Das Fest der ungesäuerten Brote und dann das Fest der Wochen. Wir würden heute Pfingstfest sagen. Und dann das Fest der Laubhütten. Aber da diese drei Feste im Frühjahr und die drei Feste im Herbst sowieso alle zusammengefallen sind, hat es geheißen, im Prinzip mussten sie alle Feste besuchen. Männer mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem und teilnehmen an diesen Festen. Oder wie es hier auch heißt, an den heiligsten Versammlungen oder heiligen Versammlungen, an den Gottesdiensten. Die Frauen waren eingeladen, die Frauen waren willkommen. Aber die hatten oft Verpflichtungen zu Hause, vielleicht kleine Kinder, um die sie sich kümmern mussten, konnten nicht immer kommen zum Fest. Aber die Männer mussten kommen. Ich glaube, es ist wichtig für uns heute, ihr Männer, ihr müsst an den heiligen Versammlungen teilnehmen. An den Bibelstunden und Gottesdiensten. Ich glaube, Gott sagt es bewusst den Männern. Die Männer sind es oft, die sagen, du Schatzi, ich bin heute müde, geh du in die Gemeinde. Und ich schlafe mich aus und ich habe was anderes zu tun. Aber ich glaube gerade, wir Männer als Leiter der Familie, als Priester unserer Familien, wir müssen bei den heiligen Versammlungen sein. Wir müssen in der Gemeinde sein. Er sagt, für die Männer gibt es keine Ausreden. Ihr kommt dreimal im Jahr nach Jerusalem. Und bevor wir jetzt zu diesen sieben eigentlichen Festen kommen, kommen wir noch kurz zum Sabbat. Das war der wöchentliche Tag, der für den Herrn reserviert war. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen nicht nur tägliche stille Zeit, sondern wir brauchen es auch einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Ein Tag, wo wir ruhen, ein Tag, wo wir uns auf Gott ausrichten. Ein Tag, wo wir erfrischt werden. Und es ist egal welcher. Paulus sagt uns im Kolosserbrief, diese Dinge sind nicht wichtig. Es ist egal welcher Tag. Der spezielle Sabbattag, der wurde in Jesus erfüllt. Also wir Christen müssen immer den Samstag als den Sabbat halten. Aber ich denke, das Prinzip ist noch gut für heute. Einen Tag in der Woche zu ruhen und nicht nur zu ruhen, sondern sich auf den Herrn besonders auszurichten. Und ich glaube, wenn wir uns dran halten, dann werden wir weniger ausgebrannt sein und weniger gestresst sein. Ich predige zu mir selbst. Sabbat war natürlich auch prophetisch. In Jesus, in seinem Werk am Kreuz für uns, da ruhen wir von unseren Werken. Ihr könnt den Hebräerbrief lesen, Kapitel 4, da wird das angesprochen. Haben wir in Vers 3 schon gelesen überhaupt? Ich glaube nicht, gell? 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn, in all euren Wohnsitzen. Vers 4, jetzt kommen die Feste. Dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Das Erste, Vers 5. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den beiden Abenden, ist Passa dem Herrn. Ersten Monat. Erster Monat war im, das ist der erste Monat im religiösen Kalender. Es ist kompliziert oft. Die hatten einen, weiß nicht, wie man sagt, politischen, zivilen, normalen Kalender. Aber dann, wie ihr alle hoffentlich noch wisst, im 2. Mose Kapitel 12, als das Volk ausgezogen ist aus Ägypten, hat der Herr gesagt, okay, dieser Tag oder dieser Monat soll der erste Monat in eurem Kalender sein. Das war eigentlich der 7. Monat im politischen Kalender, aber im religiösen Jahr jetzt ist das der 1. Monat. Der Monat des Auszugs aus Ägypten. Okay? Das kann manchmal verwirrend sein. Es ist gut, wenn man diese Details weiß. Und am 14. dieses Monats lesen wir, 1. Monat, Nisan, sagen die Juden dazu, da soll das Passa sein. Zwischen den beiden Abenden. Was heißt das, zwischen den beiden Abenden? Naja, wie gesagt, die Bibel ist der beste Kommentar zur Bibel. Aus 5. Mose Kapitel 16 wissen wir, dass das bei Sonnenuntergang sein soll. Bei Sonnenuntergang soll das Passalam gegessen werden. Woran erinnert uns das Passa? Weiß es wer? Ist nicht schwer. Genau. Das Passamal war eine Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und die Ägypten war damals die Weltmacht. Und wir kennen die Geschichte. 400 Jahre lang waren die Israeliten versklavt von den Ägyptern, haben dort gewohnt als Fremde. Und dann hat der Herr den Mose berufen, den Befreier, dem gesagt, ich bin Jahwe, sind erschienen in dem brennenden Dornbusch und hat ihn nach Ägypten zurückgesandt zum Pharao. Und dann, wir kennen das hin und her, Pharao wollte es ihn erziehen lassen und Gott hat 7 Plagen über die Ägypter gebracht, um den Pharao umzustimmen. Und die letzte von diesen Plagen war die Plage, dass der Erstgeborene von allen getötet wurde. Von allen, die nicht dieses Passalam geschlachtet haben und die nicht Blut an den Türpfosten gestrichen haben von diesem Lamm. Das ist ein Bild vom Kreuz. Wir haben es schon durchgenommen, ist nichts Neues. Aber dieses Blut an dem Holz des Türbalkens. Auch unten an der Türschwelle, wenn man die Punkte verbindet, haben wir ein Kreuz. Aber Blut auf dem Holz ist ein Bild für das Kreuz. Und an diesen Häusern, wo die das getan haben, ist das Gericht Gottes vorübergegangen. Dieser Racheengel, der die Erstgeborenen erschlagen hat. Ich finde es interessant. Vor ein paar Jahren war ich auf so einem Seminar und da hat ein Ägyptologe gesprochen. David Rohl hat er damals geheißen. Ist ein Engländer, hat dort für einiges Aufsehen gesorgt, hat so BBC-Dokumentationen gemacht über Ägypten. Und ist übrigens kein Christ. Aber der hat erzählt, dass sie in Ägypten aus dieser Zeitperiode, dass sie folgende Entdeckung gemacht haben, dass überdurchschnittlich viele Kindergräber waren. Und zwar nur im Lande Ägypten, aber in dem Teil des Landes, wo die Israeliten gewohnt haben, dort hat man die Entdeckung nicht gemacht. Interessant, hä? Weil die Israeliten haben dieses Blut an die Türpfosten gestrichen. Und der Racheengel ist vorübergegangen. Und das war unabhängig von der Rasse. Das entscheidende Merkmal war, warst du in dem Haus, wo Blut dran war, oder warst du nicht in einem solchen Haus. Wenn ein Ägypter in so einem Haus drinnen war, dann sind auch die gerettet worden und der Erstgeborene ist nicht gestorben. Wenn ein Israelit draußen war, nicht im Haus, dann ist der Erstgeborene gestorben. Also wichtig war, dass sie in dem Haus drinnen waren. Es war unabhängig von der Rasse. Und wir wissen, nach dieser Plage hat der Pharao Gottes Volk ziehen lassen. Es war natürlich auch prophetisch für das, was Jesus für uns getan hat, das Passa. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 5 im Vers 7, da heißt es, dass Jesus unser Passalamm ist. Was hat Johannes der Täufer gesagt, als Jesus gekommen ist? Er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und deswegen können wir verschont werden von ewiger Verdammnis und von Tod, von der Folge unserer Sünde. Und wir können Gemeinschaft mit dem Vater haben, weil Jesus dieses trennende, Sünde trennt uns von Gott, weggenommen hat. Und dieses Blut an dem Türpfosten, das Lamm ist ein Bild für Jesus, aber auch dieses Blut am Türpfosten. Ein Bild für das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und der erste Schritt ist, dass wir das erkennen. Dass wir nicht gerettet sind und nicht in Beziehung zu Gott kommen, ohne das Blut Jesu, ohne dass das Blut Jesu meine Sünden bedeckt. Ohne Jesus gibt es keine Beziehung zu Gott. Gibt es keine Vergebung. Die Bibel sagt, ohne Jesus sind wir tot in unseren Sünden. Ewig tot. Das heißt auch getrennt von Gott. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass ich das Blut Jesu brauche. Ich meditiere und ich gehe im Wald spazieren. Und ich habe geistliche Erlebnisse. Ich erfahre dort Gott. Nein, es ist nicht Gott. Diese Erfahrungen sind nicht mit Gott. Das sind Erfahrungen, vielleicht geistliche Erfahrungen mit Dämonen oder mit dem Teufel oder irgendwelchen okkulten Mächten, aber das sind nicht Erfahrungen mit Gott. Satan kann sich tarnen als ein Engel des Lichts, sagt uns die Bibel. Er kann uns geistliche Erfahrungen schenken, kann uns Power oder beeindruckende Erfahrungen schenken. Aber es ist nicht Gott. Die Apostel haben gepredigt in der Apostelgeschichte Kapitel 4, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur in Jesus, er spricht von dem Namen Jesu. Beziehung mit Gott, Erfahrungen mit Gott, mit dem wahren Gott, mit dem lebendigen Gott, zumindest friedliche Erfahrungen, Gericht, können wir auch so erfahren, ohne Jesus, aber Beziehung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott gibt es nur in Jesus. Weil nur er hat für unsere Sünden bezahlt. Nur er hat unsere Sünden weggenommen. Kannst sie nicht wegmeditieren, kannst sie nicht wegdiskutieren, nicht abarbeiten. Was machst du mit deinen Sünden? Das ist der springende Punkt. Das ist die Frage, die ich all diesen Religiösen stelle. Sagen, oh, es gibt viele Wege zu Gott, ich meditiere oder ich was immer. Was machst du mit deinen Sünden? Nur Jesus hat unsere Sünden getragen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Da schreibt uns Johannes, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach sieht Gott es. Also erster Punkt, Vergebung, Erlösung gibt es nur durch das Werk Jesu am Kreuz für uns. Aber der zweite Punkt ist auch wichtig. Vielleicht noch wichtiger, weil viele das nicht verstehen. Der zweite Punkt ist, dass wir nicht automatisch gerettet sind oder gerettet werden, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dafür bezahlt hat. Ja, Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben, sagt uns der erste Johannesbrief. Er hat es möglich gemacht, dass Vergebung möglich ist. Er hat, wenn wir ein Bild verwenden wollen, er hat den Scheck unterschrieben, der all unsere Schulden bezahlt. Aber wenn ich den Scheck nicht einlöse, dann nützt er mir überhaupt nichts. Du musst den Scheck oder das Werk Jesu, was er persönlich für dich getan hat, du musst es für dich einlösen. Du musst es dir persönlich aneignen. Die Menschen damals beim Passafest, die wurden nicht einfach gerettet, weil Lämmer geschlachtet wurden und Blut an die Tür gestrichen wurde. Das hat sie nicht gerettet, automatisch. Sondern, dass es für dich wirksam wurde, musstest du in dem Haus sein. Dieses Blut. Du musstest dich sozusagen unter das Blut des Lammes stellen. Du musstest in dem Haus sein, wo das Blut an die Türpfosten gestrichen war. Und du musstest das Passahlamm essen. Das Lamm, das geschlachtet war, in dich aufnehmen. Und wie können wir den Scheck einlösen? Wir müssen Jesus persönlich annehmen. Wir müssen Jesus persönlich in unser Leben einladen und voll auf ihn vertrauen. Auf sein Werk am Kreuz für uns, dass er es als Bezahlung für meine Sünden bezahlt hat. Und es als Bezahlung annehmen. Wir müssen im Glauben sagen, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du meine persönlichen Sünden getragen hast am Kreuz, dass du bezahlt hast dafür. Und Gott, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass das raus muss aus meinem Leben, diese Sünde, dieses Zeug. Und Gott, ich will umkehren. Aber ich brauche dich. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich brauche dich, Jesus. Ich nehme dich an. Ich vertraue auf dich allein. Jesus, ich bitte dich, in mich zu kommen, als mein Herr und mein Erlöser. Ich muss ihm sagen, Jesus, ab heute setze ich mein Vertrauen auf dich allein. Und komm du in mein Leben, dirigier du mein Leben und leite du mein Leben ab heute. Und ich will dir gehorsam nachfolgen. Zweiter Schritt ist wichtig, dieses sich völlig in die Arme von Jesus werfen. Völlige Selbsthingabe. Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast und ich lebe für dich. Mein Herr und mein Erlöser. Unsere Erlösung beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das eine war vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Das war als Jesus, so lange ist es noch nicht her. Er war ja 30 Jahre alt. Ist es wem aufgefallen? Regina. Also, das war vor ungefähr 1970 Jahren. Da hat Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, durch seinen Tod. Das war das erste historische Ereignis. Das zweite historische Ereignis ist, als du dich entschieden hast, es im Glauben für dich persönlich in Anspruch zu nehmen. Und als du Jesus im Glauben als deinen Erlöser in dein Herz aufgenommen hast. Und die Entscheidung getroffen hast, Jesus, ich nehme dich an. Und ich lebe ab heute für dich und lass mich von dir führen. Das war der zweite Zeitpunkt. Und dann sind wir von neuem geboren worden, von oben her. Durch den Geist Gottes. Und der Heilige Geist ist in uns gekommen. Und hat unsere Sünden vergeben. Und Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Es ist wichtig. Viele Menschen verstehen das nicht. Ich bin 19 Jahre lang jeden Sonntag in die katholische Kirche gegangen. Und ich hab geglaubt, ja, Gott, dass Gott existiert. Ich habe gehört, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aber mir hat nie jemand erzählt, wie es wirksam wird für mich. Ganz wichtige Wahrheit. Wir werden nicht automatisch gerettet, nur weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir müssen es für uns persönlich annehmen, persönlich machen. Jesus in unser Herz einladen. Das ist die wichtigste Wahrheit heute Abend. Wenn ihr sonst nichts versteht oder sonst nichts mitnimmt, bin ich happy. Das ist das Wichtigste. Hast du das getan? Ist Jesu Blut an den Türpfosten deines Herzens? Ich gehe in die Kirche und ich glaube an Gott. Ich war schon immer offen für geistliche Dinge. Ich war schon immer religiös. Ich bin ein guter Mensch, ein religiöser Mensch. Und ich fühle mich sogar gut, wenn ich an Gott denke. Und ich gehe vielleicht sogar gerne in die Gemeinde und bewundere Jesus und das, was er getan hat. Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist das Blut Jesu an den Türpfosten deines Herzens? Hast du ihn eingeladen, persönlich in dein Leben zu kommen und hast du ihn voll Vertrauen als deinen Erlöser angenommen? Hast du diese Entscheidung persönlich getroffen? Das ist der Punkt. Und wenn nicht, dann bist du verloren. Die Bibel sagt uns, dann sind wir noch immer in unseren Sünden. Und dann wird unsere Sünde uns umbringen und wir sind getrennt von Gott und wir sind verloren, egal wie religiös wir sind oder wie oft wir in die Gemeinde kommen. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf das Blut Jesu an und was wir damit machen. Und ich meine, ich hoffe, dass das für uns alle klar ist. Ich gehe davon aus, dass niemand von uns getäuscht ist. Das wäre mein größter Schmerz. Dass jemand in die Gemeinde kommt, Woche für Woche und Christentum spielt, sozusagen, aber nicht gerettet ist. Sagt, Herr, Herr, und eines Tages vor Jesus steht und er sagt, ich habe dich nie gekannt. Weiche von mir, du Übeltäter. Wir brauchen Klarheit. Deswegen betone ich das so, weil das echt wichtig ist. Das ist das Zentrale, das ist das Evangelium. Und wir müssen das auch so klar weitersagen. Ohne Bekehrung, ohne persönliche Annahme von Jesus, persönliches Vertrauen, gibt es keine Erlösung, gibt es keine Errettung. Also Jesus ist unser Passahlamm. Und er hat dieses Bild perfekt erfüllt. Das Passahlamm musste ohne Makel sein, ohne Fehler. Jesus war ohne Makel, er war sündenlos. Jesus wurde gekreuzigt am Passafest, an diesem 14. Nisan. Jesus ist gestorben zu der Zeit, als im Tempel die ersten Passahlämmer geschlachtet wurden. Er hat das Bild perfekt erfüllt und hat bezahlt für deine Schuld. Das zweite Fest, was hier eng zusammengehangen hat, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Vers 6. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Das Fest der ungesäuerten Brote. Es begann an dem Tag nach dem Passa und hat 7 Tage lang gedauert. Und diese Zeit lang durften die nur ungesäuertes Brot essen. Das heißt Brot, in dem kein Sauerteig drin ist. Sie durften nicht mal Sauerteig im Zelt oder im Haus haben. Geschichtlich hat sie das erinnert an die Eile beim Auszug aus Ägypten. Es gab keine Zeit mehr, um normal Brot zu backen. Daran erinnert das Fest historisch gesehen. Die Juden feiern das so, da gibt es diese jüdische Tradition, dass die Eltern Sauerteig verstecken im Haus. Kekse oder gesäuertes Brot. Und dann gehen die Kinder und suchen den Sauerteig. Und die Väter zünden draußen im Garten ein Lagerfeuer an und dieser Sauerteig wird, dieses Brot, was immer wird, reingeschmissen in das Feuer und wird verbrannt. Und dabei erzählt der Vater die Geschichte, wie das war damals, dass sie Ägypten so schnell verlassen mussten, dass keine Zeit mehr war, den Sauerteig mitzunehmen. In der Bibel ist Sauerteig immer ein Bild für was? Ein Bild für Sünde. Und für was ist Ägypten ein Bild? Ein Bild für die Welt. Also Sauerteig, ein Bild für Sünde. Ägypten, ein Bild für die Welt. Wir sind befreit worden durch das Passahlamm Jesus. Und jetzt wollen wir die Welt so schnell wie möglich verlassen. Keinen Sauerteig mitnehmen. Keine Sünde mitnehmen. Kein Raum für Sünde in unserem Leben. Auch davon spricht es. Das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, wir kämpfen mit unserem Fleisch, wir ringen noch mit Sünde manchmal, aber das ist nicht, wie es sein soll. Und das ist auch nicht, wie wir sein wollen. Wir lassen es zurück. Wir sind gerettet und wir sind auf dem Weg ins verheißene Land. Und wir lassen den Sauerteig der Sünde zurück. Auch das, dafür ist es ein Bild. Prophetisch spricht es von Jesus. Wie alles im Alten Testament, alles spricht von Jesus. Am Abend, bevor Jesus überliefert wurde, hat er mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Und er hat eines dieser ungesäuerten Brote genommen und er hat gesagt, dies ist mein Leib. spricht von ihm. Wenn wir dieses Brot, die Matza, dieses jüdische ungesäuerte Brot ansehen, das ist durch die Art und Weise, wie das gebacken wird, aber das hat Streifen drin und es hat Löcher drin. Ich glaube, auch das ist kein Zufall. Jesus wurde für uns geschlagen. Er hat Striemen an seinem Leib gehabt. Jesus wurde für uns durchbohrt. Erinnert uns an Jesaja 53, Vers 5, ich lese euch vor. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Es ist interessant, diese Zeremonie, die die Juden am Sabbat durchführen, und die machen das heute noch. Zwischen dem ersten und dem zweiten Kelch von Wein. Es gab insgesamt 4 Kelche, die getrunken wurden. Also 4-mal wurde Wein getrunken gemeinsam und dazwischen ist immer was passiert. Also da gab es eine ganze Liturgie für dieses Passafest. Ist interessant für uns jetzt vor Ostern. Es ist gerade sehr aktuell. Aber zwischen dem ersten und zweiten Kelch Wein, das wurde Afikomen genannt, diese Tradition, da hat man 3 Matzas genommen, also 3 dieser flachen Scheibenbrot übereinander gelegt. Und die waren in einer Tasche drinnen. Und man hat das mittlere von dem hat man genommen und hat es gebrochen. Das ist das Stück Brot, was mit dem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Und dann weiter, dieses gebrochene Stück Brot, das mittlere Stück Brot. Das gebrochene Stück Brot wurde in ein Leinentuch eingewickelt und es musste Leinen sein. Und dann wurde es versteckt. Das haben sie mit Jesu Leib gemacht. Er ist gestorben für uns, gebrochen worden für uns. Er ist in ein Leinentuch gewickelt worden und versteckt im Grab, sozusagen. Und dann sind die Kinder wieder los und haben das Stück Brot gesucht. Oder suchen das immer noch. Die orthodoxen Juden feiern das heute immer noch so. Und dann, während dieser dritte Kelch dann getrunken wurde, da haben die Kinder dieses Stück Brot gefunden und es wurde gebracht und es wurde ausgepackt. Was für ein Zufall. Wenn du die Juden fragst, warum sie diese Tradition haben, warum sie das so machen, geben sie viele verschiedene Erklärungen und wissen eigentlich nicht wirklich warum. Aber wir wissen's. Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, das Stück Brot in der Mitte, ist Mensch geworden und er hat ein sündenloses Leben für uns gelebt. Es war ein ungesäuertes Brot. Und er ist gebrochen worden, er hat seinen Leib für uns brechen lassen. Und dann, nachdem er gekreuzigt war, ist er in Leinentücher gewickelt worden und ins Grab gelegt worden, aber ist nicht dort geblieben. Er ist auferstanden am dritten Tag, deswegen der dritte Kelch, wo das wieder ausgepackt wurde. Ist das nicht Wahnsinn, wie das alles zusammenpasst? Das sind gute Bibelstellen. Wenn irgendjemand kommt und sagt, die Bibel wurde nicht von Gott geschrieben, das sind alles nur Geschichten, hey komm, ich zeig dir was. Guck mal im 3. Mose, Kapitel 23. Ich zeig dir, wie die Feste auf Jesus hinweisen, jedes Detail. Ist spannend. Jesus ist das Brot. Johannes 6. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das feste ungesäuerten Brot spricht prophetisch von Jesus, dem Brot des Lebens, dem, der ohne Sünde war. 2. Korinther Kapitel 5. Da ist es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Unsere Sünde ist ihm zugerechnet worden. Wenn wir sein Werk am Kreuz für uns persönlich annehmen, wird uns sein gerechtes Leben zugerechnet und wir werden zur Gerechtigkeit Gottes. Woher kann ich wirklich wissen, dass es stimmt? Woher kann ich wirklich wissen, dass er wirklich der war, der behauptet hat zu sein. Der Messias, der Sohn Gottes, des Lamm Gottes, ohne Sünde. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Ein Zeichen wird gegeben werden. Nein, kein Zeichen wird gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, hat er gesagt. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus hat gesagt, ein Zeichen gebe ich euch, dass ich der bin, der ich bin oder der ich vorgebe zu sein. Ein Zeichen, die Auferstehung. Am 3. Tage werde ich auferstehen. Es war der Beweis, dass es wahr war, dass auch dass der Vater das Opfer Jesu angenommen hat. Und das bringt uns zum 3. Fest hier. Vers 9. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen, zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag, nach dem Sabbat, soll der Priester sie schwingen. Und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Gabe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für den Herrn opfern und sein Speisopfer, 2 Zehntel Weizengrieß mit Öl gemengt, ein Feueropfer für den Herrn, ein wohlgefälliger Geruch und sein Trankopfer, 1/4 Hinwein. Und Brot und geröstete Körner und Jungkorn dürft ihr nicht essen bis zu eben diesem Tag, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt, eine ewige Ordnung für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Wir werden uns heute nicht lange mit den Opfern aufhalten, von denen wir hier lesen. Die haben alle schon besprochen in den 1. Kapiteln, hier im 3. Mose. Wenn das interessiert und wer nicht dabei war, das gibt's auf Kassette. Historisch gesehen war dieses Fest ein Erntedankfest. Erntedankfest für die Gerstenernte im Frühjahr. Das war die erste Feldfrucht, die geerntet wurde. Passa hat erinnert an die Befreiung aus Ägypten, die ungesäuerten Brote, dass sie Ägypten schnell verlassen haben. Das Fest der Erstlinge, dieses Erntedankfest hat sie daran erinnert, an das verheißene Land, wo sie volle Ernte haben werden, an ein Land, wo Milch und Honig fließt, in das sie unterwegs waren. Und eine Vorschau, die sie bekommen haben, war das Manna, was in der Wüste vom Himmel gekommen ist. Erntedank, Dank für die Ernte. Gott spricht hier von der Gabe der Erstlinge eurer Ernte. Erstlinge, Gott will immer das Erste oder das Beste. Gott will immer zuerst kommen in unserem Leben. Nicht unser Überbleibsel oder unser Letztes, Gott will das Erste. An unseren Gaben, an unserer Zeit, an unserem Besitz. Die Erstlinge, wir bringen sie zu Gott. Die Erstlinge sind repräsentativ für die ganze Ernte. Und auch dieses Fest wurde in derselben Woche gefeiert, wie das vorhergehende. Wir lesen, es wurde am 1. Tag nach dem 1. Sabbat, nach dem Passafest, gefeiert. Prophetisch gesehen, was ist passiert? An demselben Tag, an dem die Priester diese Gaben der Erstlinge im Tempel geschwungen haben, ist Jesus auferstanden. Wir können lesen, 1. Korinther 15, Vers 20 und die folgenden. Schlagen wir es gemeinsam auf, lasst den Finger im 3. Mose und lesen wir 1. Korinther 15. Fest der Erstlinge. Wer ist der Erstling? Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber nach seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also Jesus ist der Erstling. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Sagt vielleicht, Moment mal, was ist mit dem Lazarus und mit dem ganzen, von denen wir in der Bibel lesen, dass sie auferweckt wurden. Ja, sie sind halt auferstanden in demselben Sinn. Die sind wieder zum Leben auferweckt worden oder wieder physisch lebendig gemacht worden. Aber Lazarus und seine ganzen Freunde, die von Gott auferweckt wurden, ja, wir haben im Alten Testament den, der in das Grab von Elisa fällt und aufgeweckt wird, die sind alle wieder gestorben. Aber Jesus ist der Erste, der auferstanden ist zu ewigem Leben. Und das ist der Ostersonntag. Es war das Fest der Erstlinge. Ostersonntag, der erste Tag nach dem Sabbat, war der Sonntag. Das ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und auch dieses Bild hat Jesus perfekt erfüllt. Am selben Tag. Das Wunderbare für uns ist natürlich, weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein. Oder wie er sein. Wunderbar. Leute fragen, wie wird es sein, wenn wir in den Himmel kommen? Wie werden wir sein? Studiert den auferstandenen Jesus in der Bibel. Und wir bekommen eine Vorstellung davon, wie wir sein werden. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Die Erstlinge haben die ganze Ernte repräsentiert. Wenn die Erstlinge akzeptiert wurden vor Gott, dann wurde die ganze Ernte akzeptiert. Und das gilt auch für uns. Auch wir sind in Jesus, dem Erstling, wir sind in Jesus angenommen vom Vater. Das vierte Fest. Vers 15. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe fürs Schwingopfer gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß soll es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot hinzu 7 einjährige Lämmer ohne Fehler darbringen und einen Jungstier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer für den Herrn sein, dazu ein Speisopfer und ihre Trankopfer, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und ihr sollt einen Ziegenbock zum Sündopfer opfern und 2 einjährige Lämmer zum Heilsopfer. Und der Priester soll sie schwingen mit dem Erstlingsbrot als Schwingopfer vor dem Herrn, mit den 2 Lämmern. Sie sollen dem Herrn heilig sein für den Priester. Und ihr sollt an eben diesem Tag einen Ruf ergehen lassen, eine heilige Versammlung soll euch sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun, eine ewige Ordnung in all euren Wohnsitzen für eure Generationen. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Vers 22 erinnert er nochmal, auch das war wieder ein Erntedankfest. Erinnert sie nach der Ernte nochmal dran, hey, sorgt euch um die Bedürftigen. Wir werden uns auch hier diese ganzen Details, diese ganzen Opfer heute nicht im Detail ansehen. Es war ein Erntedankfest. Und zwar diesmal für die Weizenernte. Die war im Sommer. Ende Mai, Anfang Juni sind wir jetzt. Und hier sehen wir Brote, die mit Sauerteig bereitet waren. 50 Tage nach dem Fest der Erstlinge. Wir sagen Pfingstfest dazu. Nach dem Passa sind sie ausgezogen und sind an den Sinai gekommen. 50 Tage später waren sie am Sinai und dort wurde das Gesetz gegeben. Und daran erinnert dieses Fest sie im Besonderen. Es war sozusagen das Geburtsfest der Nation Israel, wo Gott die Verfassung gegeben hat, sein Gesetz. Prophetisch, was ist passiert zu Pfingsten? wissen wir alle. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Es war die Geburt der Gemeinde. Wir sehen zwei Brote bei diesem Fest. Zwei Brote. Die Juden und die Heiden wurden zusammengefügt zu einem, zu einer Gemeinde, zu einer Einheit. Wir sehen Sauerteig in den Broten. Die Gemeinde, wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind nicht sündenlos wie Jesus. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Wir sind auf dem Weg zur Heiligung. Hoffentlich immer mehr. Manche Leute sagen, oh, ich kann nicht in die Gemeinde gehen, die sind alle so Heuchler, Sünder. Es ist wie wenn man sagt, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, weil da sind so viele Kranke. Wir haben noch Sauerteig. Wir sind noch nicht perfekt. Aber Jesus arbeitet an uns. Gut, schnell noch die drei Feste im Herbst. Vers 23. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel im 7. Monat, am 1. des Monats soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. War ein Fest der Ruhe. Das ist das erste Fest im Herbst, das Fest des Lärmblasens. Das passt zusammen. Hä? War Ruhe, man kann nicht mal in Ruhe laut sein. Lärmblasen, es waren diese Widderhörner, mit denen sie geblasen haben. Die wurden zur Zeit der Wanderung verwendet, um das Volk zusammenzurufen. Ich meine, da waren 2-3 Millionen Leute in der Wüste, waren nicht so einfach, hatten damals keine Handys, die alle zusammenzurufen, haben das Horn geblasen. Zweite Sache, wofür es verwendet wurde, sie haben ein Signal geblasen, wenn das Volk wieder aufgebrochen ist. Wenn der Herr gesagt hat, wir ziehen weiter, zieht weiter zu Mose, dann haben sie geblasen. Ein anderes Signal, das hat geheißen, okay, wir brechen auf. Und da gab es dann die ganze Ordnung, haben wir im 2. Mose studiert, wer was tragen sollte und wie das genau vor sich gehen sollte. Und das dritte Signal, was gab, war, wenn das Volk zum Kampf gerufen wurde. Das Alarmsignal. Also auch dieses Fest, es war ein Fest der Ruhe, lesen wir hier einerseits, eine Zeit der Ruhe. Andererseits war es eine Erinnerung an die Wanderung in der Wüste. Was ist die prophetische Erfüllung? 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13. Ich kann wieder einen Finger drin lassen, wenn ihr es mit mir ausschlagen wollt. Sonst lest einfach meine Lippen, während ich leise vorlese. Nee. Erster Korinther, Kapitel 4. Ah, Thessalonicher. Ich bin im Korinther, ich lese gerade Korinther, deswegen sage ich Korinther. Thessalonicher wollen wir, hier sind wir. 1. Thessalonicher 4. Beginnen wir im Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, dem Herrn entgegen in die Luft entrückt. Nee, jetzt habe ich eine Zeile ausgelassen. Auch eine Brille. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Prophetische Erfüllung ist die Entrückung. Wenn Jesus uns zu sich holt und wir die Ewigkeit mit ihm verbringen, dann. Puh, es ist schon spät. Ein bisschen schnell. Sechste Fest. Vers 26. Und der Herr redete zu Mose. Doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, eine ewige Ordnung für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Ein ganz feierlicher Sabbat soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Am 9. des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. Wir haben uns das schon im Kapitel 16 angesehen, den Versöhnungstag, also auch hier keine Details. Das war der Tag, der eine Tag im Jahr, in dem der hohe Priester ins Allerheiligste reingehen durfte und dort das Blut auf den Sühnedeckel der Bundeslade gesprengt hat und Gott hat von die Herrlichkeit Gottes war zwischen diesen zwei Cherubim, zwischen den Engeln und er hat hinuntergesehen auf das Gesetz, das Israel gebrochen hatte, aber das Blut hat das Gesetz bedeckt, hat die Sünden bedeckt des Volkes. Erinnert euch vielleicht noch an diese zwei Böcke. Der eine von ihnen wurde geopfert, der andere wurde in die Wüste gesandt, nachdem sie die Sünde auf ihm bekannt haben. Kapitel 16, haben wir es durchgenommen. Spricht natürlich alles vom Erlösungswerk, von dem, was Jesus für uns getan hat. Es war kein freudiger Festtag, dieser Versöhnungstag. Es war ein Tag der Demütigung, ein Tag des Nachdenkens über Sünden und Sündenbekenntnis. Prophetisch spricht es vom Versöhnungswerk Jesu, einerseits, andererseits von der Wiederkunft Jesu am Ende der Erntezeit. Das war am Ende der Erntezeit. Nachdem der hohe Priester Sühnung erwirkt hat, im Heiligtum oder später im Tempel, ist er herausgekommen, hat dem Volk verkündigt, vergeben. Und alle haben gejubelt und haben Vergebung gefeiert. Jesus, unser Hohepriester, ist in das himmlische Heiligtum hineingegangen, sagt unser Hebräerbrief, mit seinem eigenen Blut hat dort für immer die Sünden weggenommen. Im Alten Testament konnte nur Sünden bedecken, das Blut von Stieren und Böcken, aber Jesu Blut hat die Sünden weggenommen. Und jetzt, nachdem er sie in das Heiligtum hineingetragen hat, kommt Jesus heraus. Also ich glaube auch hier ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu. Manche sehen hier in diesem Fest einen Hinweis auf die Trübsalzeit. Es war ein Tag der Bedrängnis, der Buße, der Umkehr. Vers 33. Mit Lichtgeschwindigkeit jagen wir durch die Bibel. Und der Herr redete zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel. Am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten. 7 Tage für den Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am 8. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt, als heilige Versammlungen, um dem Herrn Feueropfer darzubringen, Brandopfer und Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, die Gebühr des Tages an seinem Tag. Außer den Sabbaten des Herrn und außer euren Gaben und außer euren Gelübden und außer all euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln, und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Es war das freudigste Fest im Jahr für Israel. Und ihr sollt 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose sagte den Söhnen Israel die Feste des Herrn. Also auch dies war erstmal ein Erntedankfest und jetzt zwar, und zwar jetzt der Baumfrüchte, im Besonderen der Zitrusfrüchte. Dafür ist Israel ja auch bekannt. Und wie wir hier am Ende gelesen haben, es war eine Erinnerung an die Wanderung in der Wüste. Im Besonderen Erinnerung an die Versorgung des Herrn. Sie haben in Hütten gewohnt, eine Woche lang. Und die Hütten, die mussten genau nach Vorschrift gebaut sein. Da musste oben ein bisschen, musste undicht sein, das Dach, dass man in der Nacht die Sterne sehen konnte draußen. Und dann haben die Kinder gefragt, warum wohnen wir in den Hütten? Und die Väter haben erzählt, ja, wir sind durch die Wüste gewandert, haben in Zelten gewohnt, aber Gott hat uns versorgt und konnten Zeugnis geben von der Treue Gottes. Haben die Gnade Gottes gefeiert. Versöhnungstag war am 10. Tag im 7. Monat. Kann sich wer erinnern, wofür die Zahl 10 symbolisch ist? 7 ist Vollkommenheit, 8 ist Neubeginn, 10 steht für Gesetz, um die 10 Gebote. Versöhnungstag stand für das Gesetz, war ein schwermütiger Tag. Hier die Laubhütten waren ein freudiger Tag, am 15. Tag. 5 weitere Tage. Wofür ist 5 symbolisch? 5 steht für Gnade. Die Gnade Gottes. Und es war ein fröhliches Fest, das Laubhüttenfest. Wir sehen hier auch, dass Buße und Umkehr bringt immer Frieden und Freude. Auf der anderen Seite, die unbekannte Sünde in unserem Leben raubt uns Freude. Entschuldigung, ich denke an die Blätter. Raubt uns Freude. Und es macht uns trocken. Wir wollen noch Abendmahl feiern, deswegen nehme ich mir jetzt nicht mehr die Zeit dafür. Aber wir können selber lesen, Psalm 32, die Verse 1 bis 7. Wo David, nachdem er Ehebruch begangen hat, und sagt, als ich meine Schuld nicht bekannte, da sind meine Gebeine ausgetrocknet. In meinem Innern. Es ist ihm nicht gut gegangen. Aber dann, als er bekannt hat, dann hat er wieder die Freude des Herrn. Auch ein wichtiges geistliches Prinzip. Buße und Umkehr bringt immer Freude. Unbekannte Sünde in unserem Leben bringt Trockenheit. Und Schwermütigkeit. Es raubt die Freude. Aber zurück hier. Es gibt noch 2 ganz spannende Dinge, die müssen wir noch durchnehmen. An diesem Laubhüttenfest, 7 Tage lang, haben sie in den Laubhütten gewohnt. Am 8. Tag war dieser große letzte Festtag. Während diesem Fest, die Priester haben sich in 2 Gruppen geteilt. Eine Gruppe ist nach Osten rausgegangen, in das Kidrontal, haben dort Zweige gesammelt von diesen verschiedenen Bäumen, von denen wir hier gelesen haben. Und die haben sie einerseits an den Altar damit bedeckt, andererseits haben sie die den Leuten gegeben und die Leute haben die Zweige geschwungen und haben sich gefreut. Zweite Gruppe von den Priestern und den Leviten ist nach Süden gegangen, hinunter zum Teich Schiloam oder Siloam. Hatten so ein goldenes Schöpfgefäß mit. Und dann, das war genau getimt, dann haben sich die beiden Gruppen beim Tempel getroffen. Und die das Wasser hatten, haben das Wasser ausgegossen vor dem Herrn und vor dem Volk im Tempel. Das haben sie jeden Morgen getan, jeden Morgen von den 7 Tagen. Und das sollte das Volk daran erinnern, an Gottes Versorgung in der Wüste, jeden Tag. Dieser Fels, auf den Mose geschlagen hat und Wasser ist hervorgekommen. Gott hat sie versorgt. Aber dann am 8. Tag gab es kein Wasser. Da sind die zwar zum Teich runtergegangen, mit dem Gefäß, aber sind mit leerem Gefäß wieder zurückgekommen. Und haben sozusagen das leere Gefäß, ausgeleert haben sie nichts, aber haben so getan. Das hat sie daran erinnert, dass sie im verheißenen Land sind. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, wo sie diese übernatürliche Versorgung nicht mehr brauchten. Aber es war auch vorausschauend auf den Messias. Während die Priester das getan haben, haben sie gebetet, das können wir noch schnell aufschlagen, Jesaja 44. Jesaja 44, Vers 1. Haben das gebetet während dieser Zeremonie. Nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft.
Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel benannt werden. Also ihr müsst euch das vorstellen, während sie diese Zeremonie machen, wurde das gebetet, das war prophetisch, über, von diesem lebendigen Wasser, was der Herr ausgießen wird. Das Wasser, wenn der Messias kommt. Das ist der Kontext für Johannes 7. An diesem Tag, an dem letzten Tag. Stellt euch das bildlich vor, die kommen mit dem leeren Schöpfgefäß, gießen, tun so, als würden sie was ausgießen, aber es kommt nichts. Lesen Jesaja 44, diese Verheißung von dem Wasser, Strömen des Wassers, wenn der Messias kommt. In Johannes 7 lesen wir an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus war die Erfüllung. Er war der Messias, er war da und er hat ausgerufen, wer diesen Tag, wo es kein Wasser gab, wer dürstet, der komme zu mir und ich werde ihm Ströme lebendigen Wassers geben. Abends. Abend, während diesem Laubhüttenfest, 7 Tage lang, wurden immer riesige Menoras, diese jüdischen Leuchter, entzündet. 4 große Leuchter dort im Tempel, am Tempelberg. Es wird berichtet, dass man bis um die über 150 Kilometer weit entfernt konnte man das sehen an einem klaren Tag. Jerusalem war die Stadt auf einem Berg. Auch davon spricht Jesus, das verwendet er als Bild. Stadt, die auf einem Berge liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Und ihr seid das Licht der Welt. In dem Kontext hat er das gesagt. Das ist das Bild, was er hier verwendet hat. Wasser hat sie erinnert an die Versorgung in der Wüste. Wasser aus dem Felsen. Diese Leuchter, das Feuer hat sie erinnert an die Feuersäule. Gott, die Gegenwart Gottes, die mit ihnen war. Und die Priester sind während diesem Lichtfest, sind die 15 Stufen zu dem Brandopferaltar hinaufgestiegen und haben auf jeder Stufe einen Psalm von diesen Wallfahrtspsalmen, Psalm 120 bis 134, gebetet. Und die Leute haben mitgebetet und waren voller Freude, haben sich gefreut. Das war das freudigste Fest, das größte Fest im Jahr, dieses Laubhüttenfest. Aber dann am 8. Tag wurden auch diese Leuchter ausgelöscht. Und das war der Kontext, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Er ist derjenige, der uns erleuchtet, der uns Leben gibt, der unser Leben hell macht. Auch wo Jesus sagt, ich bin Gott, diese Feuersäule, die mit euch ist. All diese Dinge haben sich erfüllt in Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich begeistert das. Ich könnte noch eine Stunde hier sitzen. Ihr sagt, ich finde es auch ganz gut, aber eine Stunde möchte man nicht mehr da sitzen. Wir machen auch schon Schluss. Nach dieser Woche sind sie dann wieder umgezogen in ihre permanente Wohnung. Und wir haben hier vielleicht ein Bild, was uns erinnert an die Ewigkeit, dass wir umziehen von diesem Zelt, von dieser zeitlichen Wohnung in eine ewige Wohnung. Könnt auch Sechaja Kapitel 16 lesen. Dieses Fest, dieses Laubhüttenfest wird auch im tausendjährigen Friedensreich gefeiert werden und ist auch prophetisch dafür. Aber lasst uns beten und wir wollen noch Abendmahl feiern. Zum Schluss. Feiern, was Jesus für uns getan hat. Wir feiern ein Fest heute Abend. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist so begeisternd, das zu studieren und wie alles zusammenpasst. Und Jesus, du bist wirklich auf jeder Seite der Bibel. Ich danke dir, dass du unser Erretter bist, dass du das Licht bist, dass du lebendiges Wasser gibst, dass du das Lamm bist, das für uns geopfert wurde, dass du der Erstling bist, der auferstanden ist aus dem Toten. Und Jesus, das wollen wir feiern, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, was du für uns getan hast. Wir danken dir dafür und wir beten dich an, Herr, lass uns verstehen und mach uns nochmal bildlich erfahrbar und spürbar erfahrbar, wie sehr du uns liebst und dass du uns erlöst hast und dass wir freie Menschen sind, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.